NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Oktober 1901. Der Geburtstag der Fotografin Ree Supaut.
Ree Supauts Motto war seit den 1920er Jahren: allein das Geistige zählt. Und dieses Motto hat sie immer durchgehalten und hat danach gelebt. Eine Katze hat 7, aber ich glaube, die Ree hatte 15 oder 20 verschiedene Leben, weil sie durch ihre Brüche auch zum größten Teil dazu gezwungen war, sich dann wieder neu zu orientieren. Ich bin Manfred Metzner. Ich habe hier in Heidelberg den Verlag Das Wunderhorn und bin auch noch Rechtsanwalt und Nachlassverwalter von Ree Supaut.
Im Laufe ihres Lebens hat Ree Supaut mehr als 40 verschiedene Adressen. Ob in Tunis oder Buenos Aires, ob in Paris oder New York. Immer wieder heißt es für sie aufbrechen in ein anderes Land. Altes hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Dabei stammt sie aus einer bodenständigen Region. Geboren wird Ree Supaut in Bublitz in Pommern. Als Kind heißt sie noch Meta Erna Niemeyer.
Wenn man so eine kleine Zeitreise macht, das war ja 1901, in Pommern dort geboren zu werden. Der Vater war Viehhändler und Metzger. Und dann geht die kleine Erna in die Schule und ihre Zeichenlehrerin im Gymnasium dann sagte, ja, du kannst ja doch sehr gut zeichnen, also ich gebe dir da mal ein Manifest vom Bauhaus.
Ich begeisterte mich so sehr, dass sie erschrocken war wahrscheinlich und nun Bedenken äußerte. Und ich sollte mal vorsichtig sein, es wäre wahrscheinlich für mich besser, auf eine Kunstschule in Berlin zu gehen, wo ich danach ein Diplom bekäme und etwas im Leben damit anfangen könnte. Das also interessierte mich überhaupt gar nicht. Ich wollte mitmachen, da die neue Kathedrale zu bauen.
Das Bauhaus in Weimar ist eine neue Art von ästhetischer Bildungsanstalt. Das Handwerk gilt als Voraussetzung für jedes künstlerische Schaffen. Junge Studenten und Lehrer suchen eine neue Formensprache. Ganz gleich, ob es sich um Möbel, Wohnhäuser und Schmuck handelt oder um moderne Malerei, Bildhauerei und Fotografie.
Diese Gemeinschaft von Schülern und Lehrern, die dort zusammenkam, war von Anfang an eine sehr unkonventionelle, von den Weimarer Bürgern immer argwöhnisch betrachtet, dieses Künstlervölkchen.
Klaus Weber, Kunsthistoriker im Bauhausarchiv in Berlin.
Man lief mit langen Haaren rum, mit unkonventionellen Trachten, man feierte rauschende Feste. Das zeigt schon, dass das Bauhaus eben nicht einfach nur eine Kunstschule war, sondern schon irgendwo auch vor allem in dieser Zeit eine Lebensgemeinschaft.
Eine neue Art zu denken hat dort begonnen. Ich weiß nicht, ob es für alle so gewesen ist, für mich aber war es so. Man kann sich nicht vorstellen, was damals diese Gegend Pommern und Preußen, was das für eine Borniertheit war. Das ist heute unvorstellbar.
Weimar dagegen steht für Aufbruch, für Freiheit. 1921 beginnt Meta Erna mit ihrem Studium.
Für mich war das Bauhaus der Anfang meines Lebens.
Meta Erna Niemeyer ist eine der ersten Bauhausschülerinnen. Ihre Lehrer sind Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, Paul Klee und der fernöstlich inspirierte Johannes Itten.
Für Ree Supaut eigentlich das große Vorbild.
Er befreite uns von allen Vorurteilen, in jeder Beziehung. Und das war das neue Sehen, das man mit eigenen Augen sah und nicht mit den Augen eines Professors, der einem gesagt hat, so müssen Sie die Dinge sehen. So war das damals. Er gab uns die Möglichkeit, uns selbst zu erkennen und zu wissen, was wir eigentlich wollten.
...1923 nimmt Meta Erna noch an der ersten großen Bauhausausstellung teil, mit von ihr entworfenen und gewebten Teppichen. Im selben Jahr unterbricht sie ihr Studium. Sie hatte den schwedischen Experimentalfilmer Viking Eggeling kennengelernt.
Er erzählte von seinem Problem, dass er kein Geld mehr hatte, einen Assistenten zu bezahlen, und fragte dann Meta Erna, ob sie ihm nicht als Bauhausstudentin helfen könnte. Und das fand sie total spannend.
Über ein Jahr lang arbeitet sie für Eggeling in Berlin an dessen Film Diagonalsymphonie. Der 43 Jahre alte Schwede ist zu diesem Zeitpunkt schon schwer krank.
Und hat mehr oder weniger eben diesen berühmten Avantgarde-Film Diagonalsymphonie von Eggeling eigentlich gemacht, weil Eggeling dazu nicht mehr in der Lage war. Und war dann so fertig und kaputt. Und im Winter hat sie dann Kurt Schwitters gerettet, der ja ein enger Freund von Eggeling war. Und zu ihr sagte, komm Mädchen, komm mit nach Hannover, weil hier erfrierst du ja. Und Schwitters war ja derjenige, der eben dann ihr den Namen Reh gegeben hat, weil er alle seinen Freundinnen immer so einsilbige Vornamen gegeben hat. Und seither war sie dann Reh.
Wie Renate, die Wiedergeborene. Ihre Mutter schenkt Erna, jetzt Reh, nach der anstrengenden Filmarbeit eine Erholungsreise an die italienische Riviera. Kurz nach ihrer Rückkehr wird 1925 das Bauhaus in Weimar geschlossen und zieht nach Dessau um.
Die Idee, die hinter Dessau steckte, war nicht mehr das, was Weimar eigentlich für sie und das Bauhaus verkörpert hat. Und deswegen ging sie dann nicht mit nach Dessau, hat dann Weimar beendet und ging dann nach Berlin.
In Berlin trifft Reh den Dadaisten Hans Richter wieder, den sie bereits einige Jahre zuvor in Weimar kennengelernt hatte. Die beiden werden ein Paar und heiraten 1926. Aus Reh Niemeyer wird Reh Richter. Ihre gemeinsame Wohnung ist Treffpunkt der deutschen und internationalen Avantgarde, darunter Sergei Eisenstein, Paul Hindemith und Walter Mehring.
Hans Richter war dann auch derjenige, der sie eigentlich dazu gebracht hat, über Mode zu schreiben. Der hat ihr zuerst einen Job besorgt bei einer Textilzeitung und hat gesagt, hier, da kannst du ein bisschen Geld verdienen. Aber das kam der Reh ja genau recht, weil sie ja immer diese Lebenseinstellung hatte, dass sie von niemandem abhängig sein wollte.
Nach nur einem halben Jahr trennen sich die beiden wieder. Reh wird Modekorrespondentin für die Zeitschrift Sport im Bild. Für den französischen Modemacher Poiret entwirft sie die ersten Hosenröcke der Modegeschichte. 1929 geht sie nach Paris und eröffnet dort unter dem Künstlernamen Renate Green ihr eigenes Atelier. Mit ihren ausgefallenen Ideen revolutioniert sie die Pariser Haute Couture. Sie entwirft ein Verwandlungskleid und ein Schürzenkleid. Reh ist Teil der Künstlerbohème, die sich regelmäßig im Café du Dôme am Montparnasse trifft. Ihre Freunde sind der Fotograf Man Ray, der Maler Fernand Léger. Mies von der Ruhe richtet ihr das Atelier ein. ...1933 ist Reh Richter auf einem Empfang zum Jahrestag der Novemberrevolution in der russischen Botschaft in Paris eingeladen. Ihr wird ein junger Mann vorgestellt, der ihr auf Anhieb gefällt.
Philippe Soupault war zu der Zeit, seit Ende der 1920er Jahre, sicherlich der anerkannteste, renommierteste Journalist in Frankreich. Er war auch Chefredakteur von großen Tageszeitungen und er war sozusagen der Mann der großen Reportage.
Ich begleitete meinen damals zukünftigen Mann manchmal auf seinen Reportagereisen und wir mussten immer einen Fotografen mitnehmen von der Zeitung. Und der störte uns furchtbar. Und da haben wir uns gesagt, ja, eigentlich brauchen wir den doch gar nicht. Ich kaufe mir einen guten Fotoapparat und dann mache ich diese Fotos selber.
Ihre gemeinsamen Reportagereisen führen das Paar durch ganz Europa. 1937 heiraten die beiden. Aus Meta Erna Niemeyer, Reh Richter und Renate Green wird schließlich Reh Soupault. Der Journalist und Pazifist Philippe Soupault geht 1938 in das französische Protektorat Tunesien, um einen Radiosender aufzubauen. Reh Soupault greift zur Kamera. In einem Zeitungsartikel wird sie Jahre später Fotografin der magischen Sekunde genannt. Sie hat das Gefühl für den richtigen Augenblick. In Tunis entsteht ihre berühmteste Fotoreportage. Sie dokumentiert zum ersten Mal das Leben der verstoßenen Frauen im Prostituiertenviertel, dem Quartier Réservé. Niemals zuvor hat eine Europäerin einen Fuß in diesen verbotenen Bezirk gesetzt.
Ich konnte nun ja nicht sprechen mit den Frauen. Erstens aus sprachlichen Gründen, zweitens, weil der Polizist dabei war und drittens, weil sie mir nichts gesagt hätten. Ich hatte meinen Rolleiflex hier und habe fotografiert. Das ist alles. Nirgends ist eine Pose. Es ist alles so aus dem Moment heraus fotografiert, wie es geschah.
1942 rücken die deutschen Soldaten unter Rommel auf Tunis vor. Das Ehepaar Suppot ist da schon längst aktenkundig als Gegner des Vichy-Regimes, das auch in Tunesien gegen Staatsfeinde vorgeht.
Wir sind so, wie wir gingen und standen, sind wir gegangen, um noch rausgebracht zu werden. Und ist alles zerstört worden.
Ré Suppot wird zur Nomadin. New York, Buenos Aires, Bogota, Havanna und am Ende wieder New York. Die Ehe mit Philippe Suppot ist inzwischen zerbrochen. Nach Kriegsende geht sie alleine zurück nach Europa und lässt sich zunächst in Basel nieder. Die Bauhausschülerin, Modedesignerin und Fotografin arbeitet jetzt als Übersetzerin und Rundfunkautorin.
Im Winter 1946, da bekam ich einen Brief von meiner tunesischen Freundin. Und die hatte in den Zugs, da hatte sie eine Truhe gesehen, die sehr bunt bemalt war mit Bauernmalerei. Und die hatte sie erkannt, weil sie sie bei uns gesehen hatte. Und darin lagen meine Negative. Und sie hat mir sofort geschrieben, was soll ich tun? Ich sage, nein, ich schenke dir gern die Truhe, aber schicke mir die Negative.
Sie verstaut sie in einem kleinen Schuhkarton, den sie im Laufe der Jahre vergisst. Schon seit 1955 lebt sie wieder in Frankreich. Mit Philippe Suppot ist sie weiterhin in Freundschaft verbunden. Anfang der 1970er Jahre ziehen die beiden in Paris in eine Seniorenresidenz. 1981 lernt der Verleger Manfred Metzner den Schriftsteller Philippe Suppot bei einem Vortrag in Heidelberg kennen. Er will die Werke des französischen Surrealisten erstmals in Deutschland herausbringen.
Darüber habe ich eben erst dann die wirkliche Geschichte von Ré Suppot erfahren.
Für die Werkausgabe Philippe Suppots ist Manfred Metzner auf der Suche nach Fotografien aus den 1920er und 30er Jahren. Immer wieder fragt er auch Ré Suppot danach.
Und sie sagt, nein, durch unser verrücktes, wildes Leben und durch diese vielen Brüche haben wir alles verloren und wir sind auch keine Sammler. Eines Tages war es eben so, es war 1987, stellt sie mir einen Karton auf den Tisch und sagt, Manfred, schauen Sie mal, was in diesem Karton drin ist. Das war ein Schuhkarton, ein weißer Schuhkarton. Schauen Sie mal, was da drin ist. Und ich mache den Karton auf und da sind kleine Metallkästchen drin gewesen, die genau beschriftet waren und in diesen Metallkästchen waren die Negative.
Es sind 1400. Dazu einige alte Abzüge und Glasplatten mit Porträts von Ré Suppot, die ihre Freundin Florence Henri von ihr in den 1930er Jahren gemacht hat. Manfred Metzner organisiert 1988 die ersten Ausstellungen mit der bis dahin in Deutschland unbekannten Fotografin. Ein Bildband mit den Fotos der Prostituierten im Quartier Reservé in Tunis erscheint.
Wenn Sie ja diese Fotografien sehen, es sind ja unglaubliche Momente, die sie wahrgenommen hat.
Es ist ein später Ruhm. Ré Suppot ist schon 87 Jahre alt, als sie als Fotografin wiederentdeckt wird. Ihr Werk ist inzwischen ein wichtiger Teil der deutschen Fotografiegeschichte. Ré Suppot stirbt am 12. März 1996 im Alter von 94 Jahren in Versailles. Die einstige Bauhausschülerin war in Würde gealtert. Mit einem wachen Geist und immer elegant.
Aber sehr reduziert und bunt. So passte eigentlich das völlig zusammen, was sie am Bauhaus gelernt hat. Es war Itten, der ihr das auch beigebracht hat, auch diese Reduzierung auf das, was man eigentlich wahrnehmen muss und dass man sich frei hält von sozusagen dem Müll, den man jeden Tag in den Kopf gesteckt bekommt in unserer Gesellschaft. Sie war wirklich eine Gegnerin alles Überflüssigen.
Ré Suppot hätte gesagt, allein das Geistige zählt.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Ré Suppot, die am 29. Oktober 1901 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.